Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 zu Kontext begrüßt Sie heute Christian Heuss. Nächste Woche ist es soweit. Nach 15 Jahren Planungs- und Bauzeit geht am Europäischen Kernforschungslabor CERN bei Genf der neue Teilchenbeschleuniger in Betrieb. In der heutigen Sendung führen wir Sie an diesen Ort, wo in den nächsten 10 Jahren Grenzen des Wissens überschritten werden. Wir reden mit Physiker und Physikerinnen über die geplanten Experimente und steigen hinunter in die Kavernen des Beschleunigers. Und schließlich treffen wir auf eine Soziologin, die erforscht hat, wie CERN-Forscher eigentlich forschen.
Hochenergetische Teilchenbeschleuniger sind eigentlich nichts anderes als Supermikroskope.
Das ist die Physikerin Felicitas Paus. Sie ist Professorin für experimentelle Teilchenphysik an der ETH Zürich und seit bald 30 Jahren am CERN tätig. An der Konstruktion dieses neuen Supermikroskops LHC, dem Large Hadron Collider und seinen Detektoren, war Felicitas Paus von Beginn weg mit dabei, seit 1994, auch in diversen Managementfunktionen.
Der LHC hat eine 1000 Milliarden Mal bessere Auflösung als ein normales Mikroskop. Unvorstellbar, fantastische Auflösung. Das erlaubt uns, Dimensionen zu studieren, die den Mikrokosmos, die Grundbausteine der Materie ausmachen.
Den Mikrokosmos, die Grundbausteine der Materie, die Atome zu erforschen, das ist das zentrale Ziel der Teilchenphysik. Die einfachsten Atome heißen Protonen. Protonen bestehen aus einem Atomkern und einer Elektronenhülle. Bereits mit wenig Energie lassen sich Elektronen aus dieser Atomhülle herausreißen. Um aber die Bestandteile der Atomkerne analysieren zu können, braucht es große Energien. Energien, wie sie ein Teilchenbeschleuniger wie der LHC erzeugen kann.
Im LHC werden Protonen zu extrem hohen Energien beschleunigt und diese Protonen kommen dann zu Kollisionen. Und bei diesen Kollisionen werden neue Teilchen geformt. Und die Aufgabe des Detektors ist nun, die dabei entstandenen neuen Teilchen genau zu vermessen, damit wir somit Rückschlüsse dann ziehen können über den physikalischen Prozess, der bei dieser Kollision, die wir aufgezeichnet haben, stattgefunden hat.
Mit anderen Worten, Teilchenbeschleuniger wie der LHC sind nicht nur in der Lage, Protonen in ihre Einzelteile zu zerlegen, sondern die riesigen Detektoren am Beschleuniger zeichnen all diese Ereignisse mit nie dagewesener Genauigkeit auf. Es sind Ereignisse, wie sie nach der Entstehung des Universums, dem Urknall, ebenfalls geschehen sein müssen, sagt die Physikerin Felicitas Paus.
Das wirklich Faszinierende dabei ist, wir können die physikalischen Gesetzmäßigkeiten studieren, die denjenigen entsprechen, als unser Universum ungefähr eine Hundertstel, eine Milliardstel Sekunde alt war. Das heißt wirklich die ersten Augenblicke. Und wir wissen auch, das ist die Zeit, die ersten Augenblicke nach dem Urknall, die die Bedingungen gestellt haben, wie sich unser Universum weiterentwickelt.
Der Teilchenbeschleuniger am CERN ist damit auch so etwas wie eine Zeitmaschine, die uns tief in die Vergangenheit blicken lässt. Dank vielen theoretischen Überlegungen und den Experimenten an anderen Teilchenbeschleunigern haben die Physiker heute ein ziemlich exaktes Bild, wie Atome aufgebaut sind, sagt Felicitas Paus. Mit dem LHC könne man nun aber Fragen von ganz neuer Qualität stellen.
Wir haben in den letzten Jahren uns vor allem damit beschäftigt, quasi die Natur auf ihrem elementarsten Niveau zu verstehen. Das heißt, woraus ist die Materie aufgebaut? Was sind die Grundbausteine der Materie? Und welche Kräfte wirken zwischen diesen? Das wissen wir heute. Die nächste Stufe ist eigentlich die Frage nach dem Warum und Wie.
Warum also beispielsweise haben Elementarteilchen ganz unterschiedliche Massen? Wie sind diese Teilchen zu einer Masse gekommen nach dem Urknall? Das sind Fragen, über die heute Physiker nur spekulieren können. Der LHC soll aber auch Antworten liefern auf eine, zumindest für Physiker, existenzielle Frage. Warum bestehen wir heute eigentlich aus Materie und nicht etwa aus Antimaterie?
Wir wissen heute, dass unser Universum vor allem aus Materie besteht. Sie und ich, wir bestehen aus Materie und alles, was uns umgibt. Obwohl zu Beginn des Universums es genauso viel Materie als Antimaterie gegeben hat. Warum ist das so? Welcher Mechanismus ist da dahinter, dass man quasi die Antimaterie verloren hat auf dem Weg der Evolution des Universums, dass die verschwunden ist? Oder eine andere Frage, die ich persönlich auch sehr faszinierend finde, ist, gibt es wirklich nur 3 räumliche Dimensionen? Gibt es nicht doch etwas mehr räumliche Dimensionen? Das sind Fragen, die wir versuchen mit dem LHC zu beantworten.
Fragen von fundamentaler Natur, Fragen, deren Antworten die Entstehungsgeschichte unseres Kosmos erzählen sollen. Fragen, die nicht nur für Teilchenphysiker faszinierend sind, sondern genauso für die Astronomen und die Kosmologen, die den Weltraum absuchen nach Antworten über die Entstehung des Kosmos und der Materie.
Und diese Fragen, was ich persönlich auch sehr faszinierend finde, sind doch sehr eng eben mit Kosmologie, Astrophysik verbunden und zeigen eigentlich auch die zunehmende Symbiose zwischen diesen beiden Feldern. Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir mit Teilchenbeschleunigern studieren können, das heißt, wir untersuchen den Mikrokosmos, dass diese Gesetze extrem wichtig in der Evolution des Universums sind und damit sehr eng natürlich mit den Dimensionen unseres Universums, den Dimensionen, die wir in der Astrophysik betrachten, verbunden sind und dass man beide braucht, um wirklich ein besseres Verständnis zu haben, warum unsere Welt heute so ausschaut, unser Universum, unser Kosmos heute so ist, wie wir es eben beobachten.
LHC steht für Large Hadron Collider, also den großen Hadronenbeschleuniger. Zur Klasse der Hadronen gehören die sogenannten Protonen, jene Teilchen also, die im LHC schon bald ihre Runden drehen werden. Und large, groß, ist der Beschleuniger in jeder Beziehung. Der ringförmige Tunnel 100 Meter unter der Oberfläche auf schweizerischem und französischem Boden ist etwa 27 Kilometer lang und umschließt damit eine Fläche von der Größe des Thunersees. Der Tunnel ist gefüllt mit über 10.000 gigantischen Magneten. Magnete, die die Teilchen, die Protonen, in ihre Kreisbahn zwingen und sie so auf nie dagewesene Energien beschleunigen. Felicitas Paus.
Diese Protonen fliegen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, in der Sekunde umlaufen die Protonbündel mehr als 11.000 Mal diesen 27 Kilometer Umfangring. Also es gibt einem schon eine Vorstellung, dass die wirklich extrem schnell in diesem Tunnel zirkulieren. Und wir nennen das auch manchmal, dass wir die schnellste Rennstrecke und auch die längste Rennstrecke auf unserer Erde damit konstruiert haben.
Nicht nur das, der ganze Tunnel steht unter Hochvakuum und ist gekühlt auf Temperaturen von minus 272 Grad Celsius. Eine Temperatur so kalt, wie sie nicht einmal im Weltraum zu finden ist. Wenn Außerirdische nicht irgendwo einen ähnlichen Beschleunigerring gebaut haben, dann dürfte der LHC der größte und kälteste Kühlschrank im ganzen Universum sein. Im Beschleunigerring zirkulieren 2 Protonenstrahlen in gegenläufiger Richtung. An 4 Punkten im Beschleuniger überkreuzen sich die Protonenstrahlen und dabei kommt es am Kreuzpunkt zu Teilchenkollisionen. Um diese Punkte bauten die Physiker ihre gewaltigen Detektoren. Die beiden wichtigsten und größten Detektoren heißen ATLAS und CMS. Noch in der Bauzeit hatte ich die Gelegenheit, den sogenannten CMS-Detektor zu besuchen. Damals im Herbst 2005 bauten die Physiker diese komplexe Maschine oberirdisch zusammen. Der ETH-Physiker Günther Di Sartori, der am CMS sehr aktiv beteiligt ist, zeigte mir die Innereien dieses gewaltigen Detektors.
Also wir sind am sogenannten Punkt 5 des Large Hadron Colliders, das ist die offizielle Bezeichnung, also eines dieser Punkte am Beschleunigerring, wo dann tatsächlich die Stöße der Protonen stattfinden werden. Allerdings sind wir 100 Meter über dem Punkt, wo tatsächlich die Protonen kollidieren werden. Wir sind jetzt in der Experimentierhalle bzw. in der Konstruktionshalle des Experimentes.
In dieser Konstruktionshalle bauten Physiker und Techniker einen Detektor, der nur schon durch sein Äußeres beeindruckt.
Ich glaube, hier in diesen Eisenringen ist mehr Eisen enthalten, insgesamt im ganzen Experiment, als angeblich im ganzen Eiffelturm. Ich habe es noch nicht nachgerechnet, aber das hat man mir gesagt.
12.500 Tonnen schwer ist diese Konstruktion. Wie Zwiebelschalen schichten sich die roten Detektorelemente um den Beschleunigerring. Im Zentrum des Detektors prallen die Protonen aufeinander, kollidieren und dabei entstehen neue Teilchen.
Was wir eben machen wollen, ist, diese neuen Teilchen zu identifizieren, versuchen zu verstehen, welches Teilchen war es genau, mit welcher Energie ist es entstanden, wie viele davon sind entstanden. Und speziell suchen wir eben nach Teilchen, wo wir glauben, dass es sie gibt, aber die wir noch nicht sozusagen im Labor oder in unseren Experimenten produziert haben.
Das Teilchen, das die Physiker sehnlichst suchen, ist das sogenannte Higgs-Teilchen. Ein Teilchen, das der Physiker Peter Higgs in den 60er Jahren vorhergesagt hat, das bisher aber noch nie gemessen werden konnte.
Dieses Teilchen ist ein wichtiger fehlender Baustein im Modell, das die Teilchenphysiker bisher sich zurechtgebastelt haben. Und dieses Teilchen ist deshalb wichtig, weil es uns ein besseres Verständnis dafür geben wird, woher eigentlich alle anderen Teilchen ihre Masse kriegen.
Ob es eines oder sogar mehrere dieser Higgs-Teilchen gibt, das ist eine der zentralen Fragen der LHC-Experimente. Von der Plattform in der Konstruktionshalle, wo Günther Di Satori und ich stehen, sehen wir direkt auf den bereits teilweise installierten CMS-Detektor. Einmal fertig konstruiert, umfasst er das Volumen eines 10-stöckigen Hochhauses.
Also was man hier sieht, ist die äußere und auch tragende Struktur des gesamten Experimentes. Das Herzstück des Experimentes wird ein großer Magnet sein. Eine Spule, wie man es erkennt aus der Schulphysik, ist eine der größten Spulen, die jemals gebaut wurde. Und sie wird nicht aus normalen Drähten bestehen, sondern aus sogenannten superleitenden Drähten.
Diese supraleitenden Drähte ermöglichen es, unbegrenzte Strommengen durch die Drähte fließen zu lassen und so ein gewaltiges Magnetfeld zu erzeugen. Ein Magnetfeld etwa 100.000-fach so stark wie das Magnetfeld der Erde. In diesem Magnetfeld werden die durch die Protonenkollisionen erzeugten Teilchen auf eine neue Kreisbahn abgelenkt. Die Sensoren des Detektors vermessen dabei genau diese Kreisbahnen.
Das kann man sich so vorstellen, wie wenn Sie im Winter auf einem Schneefeld eine Spur eines Tieres sehen. Was Sie eigentlich sehen, sind nur Punkte im Schnee. Aber in Ihrem Gehirn läuft sozusagen ein Algorithmus ab und der sagt sofort, aha, hier ist ein Tier entlang gelaufen und das hat sozusagen diese Kurve gemacht. Und genau dasselbe machen wir hier. Wir sehen nur Punkte, aber ein gewisser Computeralgorithmus versucht dann, die tatsächliche Laufbahn des Teilchens zu rekonstruieren. Und wenn Sie dann im Schnee die Spur vielleicht noch genauer anschauen, dann können Sie teilweise erkennen, war das jetzt, was weiß ich, ein Hase oder ein Reh. Und gewisse Detektoren sind auch so. Man schaut sich dann die einzelnen elektronischen Signale genauer an und kann aus den Details des Signals auch teilweise sagen, es war jetzt dieses Teilchen oder ein anderes Teilchen.
Man könnte auch sagen, die Kreisbahn, die der Detektor vermisst, ist so etwas wie der charakteristische Fingerabdruck eines Teilchens. Die gewaltige Aufgabe des Detektors ist es nun, die richtigen Fingerabdrücke zu selektieren und zu analysieren, denn pro Sekunde gibt es über 600 Millionen Kollisionen von Teilchen im Detektor. Doch nur ganze 100 Kollisionen pro Sekunde sind für die Physiker von Interesse. Deshalb ist es die große Kunst, aus der riesigen Datenmenge, die im Detektor entsteht, die interessanten Ereignisse herauszufiltern. Also die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden, ohne dabei etwas Zentrales, Wichtiges zu übersehen.
Der Datenfluss wird hier gewaltig sein. Man spricht von, dass der Datenfluss ungefähr demjenigen Datenfluss entspricht, der heute in der Telekommunikation weltweit stattfindet. Also wir müssten mit unglaublichen Datenmengen fertig werden.
Würde man diese Daten auf CD-ROMs aufzeichnen, könnte man pro Tag einen Turm von 27 Metern aufeinandergeschichteter CDs aufbauen. Zur Datenverarbeitung hat das CERN ein hochleistungsfähiges Computernetzwerk aufgebaut, ein sogenanntes Grid, das die Daten der Detektoren an Rechenzentren rund um die Welt verteilt. Auch dies eine CERN-Innovation, die Grenzen sprichwörtlich überschreitet. In der Zwischenzeit haben sich Günther Di Satori und ich einen gelben Schutzhelm aufgesetzt. Mit einem Personenlift sind wir 100 Meter in die Tiefe gefahren.
So, jetzt sind wir 100 Meter unter der Erde und gehen in die große Experimentierhalle. Hier wird das Experiment tatsächlich dann aufgestellt werden und das gut laufen. Diese Experimentierhallen sind so ziemlich die größten Löcher, glaube ich, die jemals in die Erde gebuddelt wurden.
Was ist da so? Was sind die Dimensionen dieser Halle? Wissen Sie das?
Jean-Pierre, es ist eine Dimension.
52 Meter.
55 Meter lang, 27 Meter hoch.
Nun, seit meinem Besuch vor 2,5 Jahren wurde der 12.500 Tonnen schwere Detektor mit einem der größten Kran dieser Welt Stück für Stück in die Kaverne heruntergelassen und dort fest installiert. Jetzt, einige Tage vor dem Start des Large Hadron Colliders, ist der Detektor auf die Betriebstemperatur von minus 272 Grad Celsius gekühlt. Die Kaverne ist fest verschlossen. Das CERN und seine Experimente am LHC sind in vieler Hinsicht einzigartig. Nicht nur ist der neue Beschleunigerring und seine Detektoren gigantisch in seinen Dimensionen, es ist auch etwas vom technisch Komplexesten, was Wissenschaftler bisher geschaffen haben. Und dieser Grad an Komplexität erfordert ganz neue Formen von wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Die Soziologin und Wissenschaftsforscherin Karin Knorr-Cetina, die in Chicago und an der Universität Konstanz lehrt, hat genau darum das CERN und seine Physiker eingehend studiert. Sie wollte herausfinden, inwieweit die Wissenskultur des CERN auch Vorbild für andere wissenschaftliche Zusammenarbeiten sein könnte. Ihre erste Anfrage vor etwa 20 Jahren wurde zwar abgelehnt, doch Karin Knorr-Cetina gab nicht auf und wurde schließlich von der CERN-Community akzeptiert. Allerdings begegnete man ihr mit großer Skepsis.
Und hat uns eben irgendwie angesehen, wie man den armen Neffen vom Lande ansieht, nicht? Da kommt ein Soziologe und ist auch Wissenschaftler. Und vielleicht wäre das ja mal interessant, wenn die uns ansehen, obwohl man auch nicht viel Vertrauen, glaube ich, hatte in das, was da herauskommen könnte als Physiker.
Gefühlt habe sie sich schnell wie ein vergessenes Möbelstück in der Ecke, meint die Soziologin. Trotzdem oder gerade deswegen hat sie es 10 Jahre am CERN ausgehalten und von 1987 bis 1997 die CERN-Wissenskultur studiert.
Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass das CERN hier ja nicht nur experimentiert mit der Natur, sondern auch experimentiert im sozialen Bereich mit Organisationsformen. Und die Experimente wurden ja immer größer und das ist ein Zwang. Man muss mit diesen Energien arbeiten, kann das nicht anders bewältigen, als durch immer größer werden. Durch diesen Zwang sind sie darauf verwiesen, Techniken zu erfinden, um auch im großen Umfang und über lange Zeit funktionieren und zusammenarbeiten zu können.
Die Fragestellungen am CERN und die dazu erforderlichen Experimente hätten Dimensionen erreicht, die nur im Kollektiv bewältigt werden können.
Die Härte liegt einfach darin, dass das Erkenntnissubjekt nur ein Kollektiv sein kann. Das heißt, ein Einzelwissenschaftler kann kein interessierendes Letztergebnis am CERN produzieren. Das ist zu komplex, die Detektoren sind zu groß, sie brauchen eine Riesengruppe. Und es ist praktisch im Interesse jedes Einzelnen dazu beizutragen, dass etwas herauskommt. Diese Motivation ist grundlegend, denn wenn nichts dabei herauskommt, dann kann auch die Einzelperson keine Publikation aufweisen, keine Karriere machen etc.
Das heißt, der einzelne Wissenschaftler muss sich einem gemeinsamen Erkenntnisziel unterordnen. Am CMS-Detektor beispielsweise sind über 2000 Wissenschaftler aus 38 Ländern beteiligt. Die Organisationsform dieser Experimente ist dabei einzigartig, sagt die Soziologin.
Die Experimente selbst haben eine sehr flache Organisation, wenig Hierarchie. Hierarchie wird unterdrückt, wird möglichst klein gehalten. Vieles basiert auf dem, was wir Voluntarismus bezeichnen, also freiwillige Bereitschaft, bestimmte Arbeitsdinge zu übernehmen, zu helfen, wenn wo ein Problem ist, sich einzusetzen ein paar Monate lang, um ein bestimmtes technisches oder analytisches Problem zu lösen. Die Entscheidungen liegen dort, wo die Physiker mit Objekten arbeiten. Diese Physiker treffen die Entscheidungen und nicht eine Spitze des Experiments und der Hierarchie. Also das ist ein stark selbstorganisiertes System und das ist natürlich erstaunlich, dass das überhaupt funktionieren kann in dieser Größe.
Im Unterschied zu Industrieunternehmen dieser Größe entscheidet also nicht ein Management mit einem Direktor an der Spitze, sondern das Kollektiv als Ganzes mit seinen Spezialisten. Dazu sind spezielle Formen der Kommunikation und der Entscheidungsfindung notwendig. Ein Element ist so etwas wie ein kollektives Bewusstsein, das die Physiker untereinander entwickeln mussten.
Auch die CERN-Physiker sind ja nicht ständig am CERN, sondern sind in ihren Heimatinstitutionen. Sie kommen ja aus aller Welt und kommen dann aber immer zu den sogenannten Meetings ans CERN. Und die sind so strukturiert, dass man am Anfang die kleinsten Gruppen, die an kleinen Problemen gearbeitet haben, sich erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Dann kommen größere und immer größer werdende Gruppen, Detektorgruppen und Subdetektorgruppen. Und am Ende steht das Plenum. Und in jeder dieser Stufen wird wieder resümiert, was man denn nun gefunden hat und getan hat und was der Stand der Dinge ist. Sodass am Ende im Prinzip das ganze Experiment wissen kann, was ist der Stand unseres Experiments, wo liegen die Probleme, was haben wir geschafft, wo müssen wir viel mehr daran arbeiten, wo haben wir wirklich schwierige Konstellationen und müssen vielleicht weitere Hilfe in Anspruch nehmen. Und dieses Kollektivbewusstsein, nicht, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für diese Selbstorganisation.
Diese Organisationsform trägt letztlich auch dazu bei, dass vor allem sachbezogene Entscheidungen getroffen werden. Willkürliche Entscheidungen oder Entscheidungen nach persönlichen Präferenzen eines Direktors beispielsweise können so ausgeschlossen werden.
Daher wird auch in den Meetings nicht oktroyiert, jetzt macht diese Gruppe mal das und jene soll das machen, sondern es wird gesagt, wer ist bereit und in der Lage, dazu etwas beizutragen, wer kennt sich da aus, wer kann jetzt Zeit erübrigen. Und man organisiert sozusagen immer von unten und von der Basis her. Es ist ein bisschen wie ein wirklich funktionierender Kommunismus, den wir sonst nicht wirklich funktionierend kennen.
Die Physikerin Felicitas Paus bestätigt diese Beobachtungen. Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung seien die tragfähige Grundlage der Großexperimente am CERN.
Konsensbildung in Entscheidungen war immer eines der wichtigen Voraussetzungen. Wir müssen zusammenarbeiten, wir wollen zusammenarbeiten und wir müssen dann gemeinsam Lösungen finden. Manchmal müssen einfach Entscheidungen getroffen werden, aber da ist wirklich die Grundidee dahinter, dass man einen Konsens findet und nicht einfach irgendjemand beschließt, so wird das jetzt gemacht. Man muss die Leute auch überzeugen können, es muss ja auch mit wissenschaftlichen Argumenten argumentiert werden. Natürlich die finanzielle Seite hat auch immer wieder eine wichtige Rolle gespielt, weil schließlich und endlich muss dieses Experiment ja auch bezahlt werden. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert.
Das heißt nicht, dass es am CERN nicht auch Konflikte gibt. Konflikte unter den beteiligten Forschungsgruppen, aber auch Konkurrenz unter den Wissenschaftlern. Doch die flache Organisationsstruktur war immer Programm am CERN, in der ganzen Konstruktionsphase des neuen Beschleunigers und seinen Experimenten, erzählt Felicitas Paus.
Ende der 80er Jahre, ich war damals auch involviert, haben sie so die ersten Gruppen gebildet und gesagt, wir müssen jetzt wirklich anfangen, ganz konkret gezielt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu machen, um so einen Detektor für LHC bauen zu können. Und daraus haben sich dann die verschiedenen Konzepte entwickelt. Und das ist wirklich von unten gekommen. Die Leute, die Gruppen, die Institute sind quasi freiwillig zu einem oder zum anderen Experiment gegangen, um ihre Know-how einzubringen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch aktiv seine Kollegen gefragt, hast du nicht Lust, damit zu machen? Wäre doch gut, weil du bist exzellent auf diesem Gebiet. Und wir. Also das war eine sehr aktive Phase, wo sich diese Kollaborationen gebildet haben. Aber mir hat also niemand gesagt, ich muss jetzt das und das machen.
Gleichzeitig betont die Physikerin, die auch verschiedene Funktionen im Management des CMS-Experiments innehat, dass Zusammenarbeiten mit Forschungsgruppen verteilt über die ganze Welt auch ihre Schwierigkeiten mit sich bringen.
Es ist schon auch eine Herausforderung, so viele verschiedene Nationalitäten, Institute in einem Experiment zu haben, zusammenzuarbeiten. Verschiedenste Detektorkomponenten wurden wirklich in der ganzen Welt konstruiert, dann zum CERN geschickt. Das muss natürlich koordiniert werden. Und dann die endgültige Zusammenbau ist dann natürlich hier am CERN passiert. Das auf der einen Seite natürlich im Management nicht so ganz so einfach ist, auch Zeit braucht, bis die Sachen dann an den Zern kommen und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich das sehr interessant, weil sie arbeiten mit verschiedensten Nationen zusammen, sie haben mit verschiedensten Problemen zu tun und ich persönlich arbeite gern in Kollaboration, ich arbeite gern mit anderen Leuten zusammen und es bereichert eigentlich auch unseren Alltag der Arbeit.
Das CERN sei auch ein Ort, so Felicitas Paus, wo nicht nur physikalische, sondern auch politische Grenzen überschritten würden.
Wir haben zum Beispiel in CMS nicht nur eine sehr, sehr große Gruppe aus Amerika, von vielen Instituten, sondern auch aus Russland, China, Pakistan, aus dem Iran. Indien und Pakistan, Kollegen arbeiten zusammen in CMS, genauso wie Europäer mit anderen Europäern zusammenarbeiten. Dieser Aspekt, denke ich, sollte man manchmal ein bisschen mehr herausstreichen, weil es einfach zeigt, dass man wirklich, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, da kann man wirklich über politische Grenzen hinweg sehr gut zusammenarbeiten.
Auch die Soziologin Karin Knorr-Cetina drückt eine große Bewunderung für diese Art der Zusammenarbeit aus. Das CERN sei eigentlich ein leuchtendes Vorbild für andere Großprojekte, nicht nur in der Wissenschaft.
Für eine globale Welt ist natürlich sehr schön, irgendwo, und sei es auch in der Wissenschaft, Beispiele dafür entwickelt zu sehen, dass es möglich ist, global zu kooperieren, über lange Zeit zu kooperieren und über Generationen hinweg zu kooperieren. Und mit welchen Mitteln das geht, das kann man an den CERN-Experimenten zeigen. Und das ist ein wunderbares Beispiel, denke ich, dafür, dass große Wissenschaft, also Big Science, wie man das auch nennt, auch ohne Industrialisierung funktionieren kann.
Die Soziologin, die mit sehr viel Skepsis das CERN studiert hat, hat heute nur lobende Worte für diese Organisation und seine beteiligten Wissenschaftler übrig. Sie fiebert genauso wie die Physiker auf den Start dieses neuen Teilchenbeschleunigers hin.
Das ist eine gut funktionierende Wissenschaftlergemeinde. Das sind wirklich Leute, die viel arbeiten, sehr viel arbeiten, sehr viel wissen, besessen sind von ihrem und gleichzeitig bescheiden, und zwar bescheiden gemacht, weil ja nichts funktioniert. Ne? Auf Anhieb funktioniert überhaupt nichts und auch über Zeit funktioniert oft sehr wenig. Die kriegen also immer wieder eine auf den Kopf, sodass sie auch bescheiden sind, weil sie wissen, wie schwierig das alles ist. Und ich würde mich freuen, wenn eine so große Anstrengung, die so lange Vorbereitungszeit gebraucht hat, wenn die auch wirklich funktioniert.
Nächste Woche werden also die ersten Teilchen im Beschleunigerring zirkulieren. Über die kommenden Monate wird dann die Energie der Kollisionen schrittweise verstärkt, so dass viele der fundamentalen Fragen gestellt und die gesuchten Higgs-Teilchen vielleicht schon bald gefunden werden können. Wochen und Monate der Anspannung weichen zumindest bei Felicitas Paus einer großen Vorfreude.
Für mich persönlich ist es auch fantastisch. Nach so vielen Jahren der Planung, der Bau, der Vorbereitungsarbeiten, dann wirklich die ersten Kollisionen zu sehen, zu registrieren, zu analysieren, das mit den Studenten auch zu besprechen, mit unseren Mitarbeitern, darauf freue ich mich schon. Und dafür habe ich das ja auch gemacht, weil was mich interessiert ist, was von diesen vielen neuen Ideen ist die richtige? Vielleicht ist es eine ganz andere. Und das macht es für mich eigentlich auch so faszinierend. Aber wir sind wirklich davon überzeugt, und das spreche ich nicht nur für mich, sondern wirklich für alle meine Kollegen, dass die Zeit am LHC extrem spannend sein wird. Und wir mit großer Begeisterung diese Datenanalyse machen werden und natürlich total gespannt sind, was denn dann wirklich eines Tages sich als Antwort auf einige dieser Fragen herausstellen wird.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.